2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 26. April 2022 und heute eine ganze Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Heimspiel am Freitagabend gegen den ersten FC Nürnberg. Der Club kommt als Tabellensechster ans Millanton und wird hier auf den leider nur noch Tabellenvierten treffen. Wenn ich sage, dass beide Mannschaften zu den großen Verlierern des letzten Spieltags zählen und vielleicht auch schon davor, dann würde mir daraus sicher niemanden einen Vorwurf machen. Ich darf heute aber erstmal einen guten alten Bekannten beim Millanton begrüßen. Moin, Fadi.
Hallo, servus.
Fadi, du bist, wenn ich richtig gesehen habe, in dieser Saison zum ersten Mal bei uns Gast. Also in dieser Saison, du warst davor schon ein paar Mal bei uns. Ja. Insofern, die Hörerschaft wächst immer noch stetig. Vielleicht magst du dich wie immer in den drei gewohnten Fragen einmal vorstellen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und warum Nürnberg und nicht Fürth?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin Fadi, komme aus Nürnberg, arbeite hier für die Sportredaktion der Nürnberger Nachrichten, bin tatsächlich Clubfan, inzwischen vielleicht auch nur noch Sympathisant seit frühester Kindheit. Und tatsächlich gibt es bei mir diesen großen Gegensatz Nürnberg führt gar nicht. Also der ist mir relativ egal, um es so auszudrücken. Da Fürth interessiert mich einfach nicht so sehr wie der erste FC Nürnberg, aber ich sehe da auch nicht die große Rivalität. Da, als ich begonnen habe, mich für Fußball und den Club zu interessieren, da war die Spielvereinigung Fürth irgendwo in der vierten Liga oder sowas. Da war das nicht die große Rivalität und das habe ich dann einfach so beibehalten. Ich gönne den Fürthern fast alles.
Wäre das auch so, wenn du das nicht professionell und beruflich sozusagen machen würdest, diese ganze Sache?
Ja, ich glaube schon. Also bei mir ist immer so, das große Feindbild aus der Kindheit ist immer der FC Bayern. Und inzwischen sind halt diese ganzen Konstrukte noch dazugekommen aus Sinsheim und sonstigen östlich gelegenen Bundesliga-Standorten. Deshalb, also mit Fürth bin ich cool.
Okay, gut. Also ich weiß das immer gar nicht so richtig einzuschätzen. Ich denke aber schon, dass es da eine Rivalität gibt, auch eine ausgesprochene.
Ne? Ja, das ist. Aber das ist den jüngeren Generationen überlassen. Wie gesagt.
Mir ist das nur aufgefallen, zum Beispiel bei Union und Hertha war das ja so, bis vor 3 Jahren waren die alle irgendwie noch super entspannt eigentlich so. Es hat sich jetzt irgendwie durch die Bundesliga dann auch ein bisschen hoch eskaliert, aber eigentlich hatten die nie was miteinander. Das war so ein entspanntes Nebenher eigentlich, aber wie das immer so ist. Ne?
Entspanntes Nebenher war es in Nürnberg und Fürth nie, aber wie gesagt, ich persönlich hab diese Rivalität auch erst Ende der 90er dann kennengelernt und da war ich dann vielleicht schon zu alt und zu klug, um die noch mitleben zu wollen.
Ja, gut, Hadi. Erstmal dann vielen Dank für die Einordnung. Ich mach mal den Werbeblock Ding Dong Werbung. Aufgrund der deprimierenden sportlichen Situation bei meinem Verein wollte ich mir heute fast schon das El Duderino von Kervida aufmachen. Ein Stout mit satten 10% Volumenalkohol, das es auch nur einmal im Jahr für ein paar Wochen gibt. Und zwar ist das genau jetzt. Da ich aber ein absoluter Optimist bin, habe ich mir lieber die Alternative aufgemacht. Ich glaube, bei euch in Franken würde das Radlernative heißen. Das ist ganz brandneu und der vierte Zugang im alkoholfreien Segment von Kervida. Die Alternative hat als Grundbier das Coconut Grove. Und dazu wird es mit Kio Kio, es ist ein Latin-Cocktail-Element aus Kakaofrucht, Acerola-Beeren und rosa Pfefferbeeren gemischt. Denn Brause ins Bier, das gibt's bei Kervida nicht. Lieber was Geschmackvolles, Erfrischendes und Temperamentvolles, also aus 100% natürlichen Rohstoffen und deswegen auch noch 100% Natürlichkeitsgebot. Denn für Kervida ist es generell nicht nachvollziehbar, dass viele Brauereien zwar vehement das sogenannte Reinheitsgebot glorifizieren, aber gleichzeitig schamlos Biermischgetränke mit künstlichen Aromen und Farbstoffen herstellen. Deswegen gibt's die alkoholfreie Alternative und die ist auch ideal für die kommenden warmen Sommertage. Die Alternative und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbeende.
Großartig.
Ja.
Da haben wir schon viel, viel kürzere Werbeblöcke in unseren Podcasts viel katastrophaler rübergebracht.
Ist heute ein bisschen länger geworden, aber...
Ich bin beeindruckt.
Ja, danke schön. Fadi, wenn ich mal so in den Raum werfe, dass mein Genervtheitslevel von St. Pauli aktuell bei 8 liegt, wenn man davon ausgeht, dass die Skala so von 1 bis 10 reicht,
ja.
Wie genervt bist du denn vom Club aktuell? Darüber oder darunter? Also 1 ist natürlich eitel Sonnenschein und 10 wäre, ach, leck mich doch am allerwertesten.
Grundsätzlich immer 10, im Moment aber so 4. Also einigermaßen gelassen. Wir sollten dieses Gespräch auch nicht zu negativ werden lassen.
Nö, machen wir auch nicht.
Es können ja beide noch aufsteigen, irgendwie, auch wenn keiner damit rechnet.
Ja, okay. Aber ja, okay. Du hast eine 4, ich habe eine 8. Okay. Du bist auf jeden Fall entspannter. Okay, alles gut. Das ist mal nur erstmal so als Vorababgleich, wie wir in das Gespräch hier gehen. Ja. Wie war denn generell deine Erwartung vor der Saison, an die Saison?
Schwierig. Obwohl eigentlich doch nicht so schwierig. Grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass der erste FC Nürnberg aufsteigt und jedes Spiel gewinnt. Passiert dann erstaunlich selten, aber tatsächlich war ich so einigermaßen optimistisch vor dieser Spielzeit, weil ich einiges Vertrauen in den Trainer Robert Klaus habe und hatte und mir schon dachte, dass das eine nicht so schlimme Saison werden könnte wie in den beiden Jahren zuvor, wobei das letzte Jahr jetzt auch nicht schlimm war, aber es war durchwachsen zum Stabilisieren nach diesem Fastabstieg in die dritte Liga. Ich war vorsichtig optimistisch und in unserem Podcast war ich immer sehr optimistisch und habe, glaube ich, den Aufstieg vom ersten Tag als Ziel ausgegeben.
Ja gut, da habt ihr ja auch so 2-3 Mal zwischenzeitlich dran geleckt, so in der Saison, würde ich sagen. Ne?
Ja, also ich glaube bis zum vergangenen Sonntag, da ist dann auch mein Optimismus, was den Aufstieg betrifft, abhanden gegangen. Kommen durch dieses Sandhausen-Spiel. Aber grundsätzlich ist es wirklich nach, wie gesagt, ein paar schwierigen Jahren beim Club eine äußerst gelungene Saison.
Mhm. Vielleicht sprechen wir nochmal kurz über das Spiel gegen Sandhausen, auch wenn es vielleicht schwer kurz. Ist. Ja. Also ist ja, ich würde sagen, Kuriosum, Novum, 6 Tore, 5 Tore nach Ecken, 4 nach Ecken von Sandhausen. Wie groß ist der Depp-Level sozusagen bei so einem Spiel denn?
Ja, enorm, natürlich. Also, der Trainer Robert Klaus hat es danach auch gesagt, sowas hat er noch nicht erlebt, sowas habe ich noch nicht erlebt, sowas dürften die wenigsten auf diesem Niveau bislang erlebt haben. Und ja, so wurde ein Spiel verloren, dass der erste FC Nürnberg so bescheuert sich das anhört, eigentlich ganz gut und überlegen bestritten hat. Also es ging ja schlecht los mit diesem Eckball-Gegentreffer nach 4 Minuten waren das, glaube ich. Und da hat der Club so eine Viertelstunde gebraucht, um sich zu fangen und hat dann aber tatsächlich für seine Verhältnisse sehr guten Fußball gespielt und wahrscheinlich auch genau so, wie man gegen Sandhausen Fußball spielen muss. Und hat sich belohnt mit 2 Toren und dann kamen wieder Ecken, jetzt kam ein verschossener Elfmeter und dann war die Aufstiegssache irgendwann durch.
Ich habe da tatsächlich Parallelen zu unserem Spiel gesehen, also alle wichtigen Zahlen sprachen für euch, also sei es Ballbesitz, Überlegenheit, das volle Programm wie bei uns gegen Darmstadt.
Ja.
Und dann kommt Sandhausen und macht da diese Show mit ihren Ecken.
Ja.
Wo auch vielleicht ein bisschen Martinia bei 1-2 Toren nicht ganz so gut aussah. Man muss dazu ja sagen, ihr hättet ja die große Chance, auch noch das 3-2 zu machen durch einen Elfmeter von Valentini, der dann verschossen worden ist. Also
exakt, das war in
der unglücklicher geht es ja fast dann auch gar nicht mehr. Ne?
76. Minute, wo du nachdem du den zweiten Eckball Gegentreffer bekommen hast, dann das ganze Ding doch mal in Richtung 1. FC Nürnberg drehen kannst. Und ja, Christian Martinia hast du angesprochen, er hat mehr oder weniger alle Schuld auf sich genommen nach dem Spiel, war aber natürlich bei so einer Eckballverteidigung bestimmt nicht allein verantwortlich, sondern da ist einfach im Kollektiv, wie es der Trainer mit seinem neuen Lieblingswort sagen würde, komplett kacke verteidigt worden.
Ah, okay, das ist immer was, was die Journalisten auch verstehen, wenn er das erzählt.
Ja, genau. wir brauchen eine deutliche Ansprache.
Sehr gut. Hat er auch so einen kleinen kommunikatives, wie soll ich sagen, so eine kleine kommunikative Lernkurve hingelegt.
Ja, hat er. Wobei auch seine abkippenden Sechser und asymmetrischen Linksverteidiger damals, wenn man sich's genau angehört hat, eigentlich doch zu verstehen
war. Ja, klar. Ja. Ich weiß. Also ich wiederhole ja auch nur die Kritik, die man so aus der Öffentlichkeit quasi wahrgenommen hat daran. Ja. Ansonsten.
Ja. Die gibt es inzwischen in Nürnberg aber kaum mehr. Also Robert Klaus ist hier
etabliert,
ist sehr anerkannt, ist in Pressekonferenzen inzwischen oft mal witzig, und es warten eigentlich alle nur drauf, dass er entweder mit dem Club aufsteigt oder dann auf irgendeinem anderen verschlungenen Wege in der ersten Liga auftaucht.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, doch. Er ist einer von den jungen, gut qualifizierten Trainern und der auch gerade wahrscheinlich so diese anderen Skills noch lernt und das wird ihn zu einem sehr guten Trainer machen, glaube ich.
Ja, ein sympathischer Mensch, so zumindest wie ich ihn kennenlernen. Man lernt die Menschen ja derzeit in dieser immer noch Pandemie nicht so gut kennen, weil man sie selten sieht, aber so der Eindruck, den ich von ihm habe, ist ein wirklich guter.
Bist du auch ab und zu beim Training? Nimmst du das so wahr dann? Oder?
Ganz selten ist das immer noch hier in Nürnberg. Also es gibt inzwischen in dieser Woche nicht, weil es eine kurze Trainingswoche ist, aber es gibt maximal eine öffentliche Trainingseinheit. Also da ist der Kontakt im Vergleich zu vor 2 Jahren schon sehr viel weniger geworden.
Mhm. Ja. So wie ich es wahrnehme, ist auch bei uns gerade mal unabhängig von den letzten 2 Jahren, jetzt, ich glaube, auch aufgrund der sportlichen Brisanz, jetzt erstmal Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie ich das heute wahrgenommen habe. Ja, gucken wir doch einfach mal generell auf euren Kader. Also wir bewegen uns einfach zum Ende der Saison. Ich würde einfach mal behaupten, für euch geht da nicht mehr viel, für uns noch vielleicht eventuell ein bisschen. Ja. Was meinst du denn, wie ist es denn bei euch? Also der Kader, ich meine, der ist erstmal im oberen Drittel der zweiten Liga, bleibt der so zusammen? Gibt es da schon irgendwie Tendenz Richtung Neuzugänge, Abgänge? Kannst du was dazu sagen?
Ja, also bleibt das so zusammen? Hoffen viele, wird schwierig, weil es unter anderem die sogenannten Leihspieler gibt, wie Lino Tempelmann, der aus Freiburg ausgeliehen ist und der im Sommer offenbar zurückgeholt werden kann vom SC Freiburg und der hier in Nürnberg eine erstaunlich gute Saison gespielt hat. Also wenn Freiburg in die Champions League kommt, ist hier immer so die Befürchtung, dann könnten die hoffen, dass es, oder könnte Freiburg schauen und Lino Tempelmann vielleicht als 15., 16. mit in den Kader nehmen. Tom Kraus aus Leipzig ausgeliehen, müsste zurück im Sommer. Ja, es gab ein paar Vertragsverlängerungen mit Enrico Valentini, Manuel Schäffler zum Beispiel oder Johannes Geist, die mehr oder weniger seit ihren Vertragsverlängerungen kaum noch eine Rolle spielen. Also es ist einigermaßen interessant, was da beim Club passiert. Tim Handwerker zögert noch so ein bisschen mit der Vertragsverlängerung. Dafür ist für seine Position links hinten eigentlich schon Erik Wegesser aus Regensburg verpflichtet. Könnte ein spannender Transfersommer werden hier in Nürnberg.
Mats hat noch Vertrag bei euch, oder?
Mats hat noch, also sorry.
Ja, wir würden ihn auch direkt abholen zu Fuß, ja. Ne, weißt du, ne?
Ja, er ist, auch in Nürnberg spielt er eine großartige Rolle. Schießt leider 1, 2, 3 bis 10 Tore zu wenig
pro
Spielzeit. Das ist ein
bisschen. Am Ball und in der Übersicht stark, aber am Abschluss halt nicht so. Das war bei uns
auch
schon.
Wenn er das noch könnte, dann würde er weder bei St. Pauli noch beim 1. FC Nürnberg.
Genau. Ich stelle mir nämlich auch immer die Frage, ist Mats tatsächlich ein Spieler für die erste Liga? Und ich würde behaupten, er ist wahrscheinlich eher so jemand, der auf hohem Niveau in der zweiten Liga spielt. Mehr sehe ich ihn immer noch nicht anscheinend. Also so empfinde ich das.
Ich würde ihm die erste Liga schon zutrauen, ja, wenn er vom Toreschießen befreit ist, sozusagen, wenn es da andere in der Mannschaft gäbe, die es beim Club leider auch in dieser Saison nicht in der Masse gibt, dann würde ich ihm schon die erste Liga auch zutrauen.
Okay, genau. Ja, du hast schon gesagt, ne? Ich habe das auch gesehen, also ich glaube, ihr habt 4 Leute, die 9 Scorerpunkte haben und darüber gibt es auch gar nichts irgendwie, ja. Also relativ ausgeglichen, Tore, Vorlagen durch ja, den ganzen Kader, Mittelfeld, Sturm durch, den großen herausragenden Spieler gibt es da bei euch nicht.
Nee, das wird hier immer so ein bisschen diskutiert, dass der sogenannte Knipser fehlt. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil es auch ohne diesen sogenannten Knipser ja relativ weit nach oben ging in der Tabelle, aber jetzt ist Nikola Dove dann der beste Torschütze beim Club, einer der nach der Saison den Verein verlassen muss. Also ja, es ist so nicht im Umbruch und trotzdem ein bisschen im Umbruch. Also es könnte einiges passieren, es könnte auch vieles gleich bleiben beim Club. Deshalb dieser spannende Transfersommer.
Schuranov, da wird ab und zu kolportiert, dass der irgendwie für viel Geld weggehen könnte. Ist das eher eine Ente oder?
Lange Zeit sah es so aus, als könnte er für viel Geld weggehen. Jetzt spielt er derzeit auch keine so wirkliche Rolle mehr. Da würde es mich dann sehr wundern, wenn sich ein Verein fände, der dann dafür viel Geld ausgibt für einen, der zwar am Anfang der Saison und Ende vergangene Saison eigentlich überzeugt hat, aber jetzt halt dann doch schon.
Auch eher von der Bank kommt, ne?
Ja, von der Bank kommt und da dann sehr oft wenig effektiv ist.
Wir beim Millanton halten uns ja generell so mit Transfergerüchten und so ziemlich zurück, also in dem, was wir schreiben vor allen Dingen. Mhm. Ich kann ja ein bisschen was erzählen oder ein bisschen, wir können ja mal drüber reden. Ich höre neuerdings immer mal wieder die beiden Namen Nürnberg und Guido Burgstaller.
Ja. Habe ich auch schon gehört.
Hast du auch schon gehört?
Ja.
Frechheit ist das. Wie kommt denn das? Oder wie ist denn da die, wie soll ich sagen, die, ja, die Ausgangslage gerade, die Gerüchte-Ausgangslage?
Also ich glaube, grundsätzlich liegt es daran, dass Burgstaller in Nürnberg immer noch einen sehr guten Ruf hat. Der musste ja damals der Finanzen wegen zum FC Schalke abgegeben.
In der Winterpause war das seiner Zeit.
Genau, und in der Winterpause.
Er war auch Führender der Torschützenliste. Ja,
das war damals so eine Tradition, dass der Club in praktisch jeder Winterpause irgendeinen überragenden Angreifer hat abgeben müssen. Ja, und dann ist es ist für den ersten FC Nürnberg und die zweite Liga erstmal kein ganz unlogischer Spieler, aber ich kann es mir trotzdem noch nicht so wirklich vorstellen. Also wir haben in unserem Podcast am Sonntag auch drüber gesprochen und ja, für eine Saison in der zweiten Liga fänden wir es alle sehr gut, aber die Perspektive würde da dann natürlich auch fehlen, weil er ja auch etwas in die Jahre gekommen ist inzwischen. Ich glaube, er wäre dann 33, wenn er nach Nürnberg käme.
Ja, viel zu alt für euch.
Es müsste Ablöse bezahlt werden. Also ich halte das für eher unwahrscheinlich.
Okay. Wer ist denn bei solchen Sachen bei euch federführend? Ist das so Hacking oder Rebbe oder beide ja im Norden nicht ganz unbekannt?
Beide. Mhm. Also ich das Tagesgeschäft tatsächlich glaube ich Rebbe, aber grundsätzlich ist da Dieter Hecking, Olaf Rebbe und Robert Klaus natürlich in einem,
ja,
in so, einem Ding.
So schließen sich ja auch Kreise. Ich glaube, vor Bornemann war Rebbe bei uns auch mit im Gespräch.
Ah,
okay. Oder, ja, ich weiß nicht, hat sich vielleicht auch selbst ins Gespräch gebracht. Wo wir schon dabei sind, ist ja Andreas Bornemann auch schon seit fast 3 Jahren bei uns. Mhm. Wie nimmst du ihn aus der Ferne wahr, wenn du siehst, was jetzt in den letzten 2 Jahren vielleicht so passiert ist bei uns? Also ist das so, wo du sagst, so, das ist eine Weiterentwicklung, so war er bei uns auch oder eher anders? Oder?
Ich tendiere zu dem, so war er in Nürnberg auch. Also entspannt bis zur bis zur Chance, alle Beobachter rund um den Verein zur Weißglut zu treiben, weil Verträge auslaufen und nicht verlängert werden und dann trotzdem eine einigermaßen coole Mannschaft zusammenstellen. Also so nehme ich das zumindest wahr. Ich glaube, so ist es bei euch auch ein bisschen zur Zeit, dass da auch ein paar Verträge der Verlängerung harren.
Ja, wir haben hier gerade auch sehr viele Baustellen, die sich in den letzten Wochen aufgetan haben.
Ja. Und so war das in Nürnberg auch immer. Also das ist, da ist er offenbar tiefenentspannt und oft kriegt er es dann hin. Manchmal auch nicht, wie der Abstieg aus der ersten Liga.
Ich habe da eigentlich generell auch so eine Art Grundvertrauen in ihn. Es ist nur schade, dass generell, wie auch immer das gerade ist, ich bin jetzt nicht derjenige, der das werten möchte. Ich meine, ich weiß natürlich auch irgendwie, was über die Öffentlichkeit rausgetragen wird und so weiter. Jetzt habe ich den Gedanken verloren. Also, das wollte ich eigentlich sagen. Also es kommt natürlich jetzt zur, um das mal mit Tim zu zitieren, zur Unzeit, Unruhe zur Unzeit.
Ja.
Weil, ich meine, du ackerst da die ganze Hinrunde, stehst da so weit oben und jetzt kommt da eins zum anderen und jetzt eigentlich in der wichtigsten Phase gibt's da halt intern so einige Baustellen und das natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz unfair gegenüber den Fans einfach. Egal, von wem das ausgeht, wie das geht, es nervt einfach tierisch irgendwie.
Das kann ich sehr, sehr verstehen. Aber ich glaube, das ist einfach Andreas Bornemann. Da
okay. Also wie gesagt,
tiefen entspannt gegenüberstehen und sich denken, entweder kriegt das hin oder wir feuern ihn hochkant und
ja, muss man natürlich auch mal überlegen, was man will. Will man dann nächste Saison wieder eine sehr gute Mannschaft in der zweiten Liga haben, wo er auf jeden Fall dran mitwirken kann? Oder hätte man mal die Chance genutzt, um aufzusteigen? Da weiß ich jetzt noch gar nicht, wie ich darüber denken soll. So, ne? Also, wie gesagt, ich will ihm jetzt auch keine Schuld. Ich will ihm auch keine Schuld in die Schuhe schieben. Das ist bestimmt wie immer, es ist nicht schwarz und weiß, es ist irgendwie dazwischen. Und er hat sich ja gestern auch nochmal im Doppelpass geäußert, im Zweitliga-Doppelpass und so weiter. Aber gut, also ich bin halt trotzdem von der ganzen Lage gerade tierisch genervt, weil ich halt so diese Aufstiegseuphorie hatte und mit dem Sandhausen-Spiel, mit dem 1-1 in der 92. Da hat es bei mir echt irgendwie so ein Schalter umgelegt im Kopf leider irgendwie. Und, wie auch immer, kommen wir doch mal, um es mal wieder ein bisschen positiv zu gestalten, zum Freitag. Was glaubst du denn, wie ihr auftreten werdet? Also meinst du, ihr wollt nochmal alles in die Waagschale werfen, so, um das Spiel unbedingt zu gewinnen?
Ich glaube, das wollen sie tatsächlich.
Ach Mann.
Ich bin sehr skeptisch, dass es ihnen gelingt. Ich denke tatsächlich, dass dieses 2-4, jeder wusste, wenn der erste FC Nürnberg dieses Spiel gewinnt, dann ist die Aufstiegschance wirklich groß. Und ich glaube, das hat einfach für zu viel Ernüchterung gesorgt in der Mannschaft. Auch wenn die durchaus von sich glauben, dass sie weiterhin alles geben können, glaube ich einfach, dass durch dieses 2-4 zu viel kaputt gegangen ist. Da hat sich jetzt so viel Euphorie aufgebaut in den letzten Wochen und dann verlierst du 2-4 gegen, bei allem Respekt, Sandhausen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den FC St. Pauli da sonderlich große Gegenwehr noch erwartet.
Okay. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin natürlich voller Optimismus im Stadion, aber auch wir mit dem 1-2 gegen Darmstadt. Ich glaube, das ist nicht so schlimm mental wie so ein 2-4 gegen Sandhausen mit vier Ecken.
Es gibt nichts Schlimmeres als ein 2-4 gegen Sandhausen, dass wir das gleich mal hier festhalten können für alle Ewigkeit. Also.
Rückrundendritter, so.
Ja,
ne?
Sandhausen. Stimmt, aber halt Sandhausen, deshalb... kann man das Rückrundendritter auch nicht so
ernst nehmen. Also ich hoffe ja vielleicht, also meine Hoffnung ist, wir nehmen diese zweite Halbzeit mit vom letzten Samstag, wo wir einfach unfassbar viel Druck und auch Chancen kreiert haben, wo Lukas Daschner sehr gut aussah. Und deswegen hoffe ich, dass da irgendwie, wie auch immer das da intern aussieht, dass da in dem Spiel noch was geht.
Wobei ich bei Tim gelernt habe, dass ihr Probleme mit Dreierketten habt, mit defensiven Dreierketten. Und,
total.
Ja, das hat der erste FC Nürnberg bewiesen. In Bremen kann er schon auch.
Also, ihr habt ja 1-1 gespielt, ne?
Ja.
Wie ist denn, was meinst du denn, wie ist denn eure, sagen wir mal, Grundausrichtung defensiv und offensiv? Wir hätten ja, das sind jetzt zwei verschiedene, wenn man in der Dreierkette denkt, in der Regel, ne?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es so eine Aufstellung wird wie in Bremen vor einer Woche, eineinhalb Wochen, weil es da einfach sehr gut funktioniert hat mit Dove dann ganz vorne und dahinter ein paar Spielern, die mal ihn als zweite Spitze unterstützen, mal zu dritt hinter ihm spielen und so.
Schleimer, Mats.
Ja, genau. Thailand
Duman.
Auch so eine Entdeckung dieser Saison in Nürnberg. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wobei Robert Klaus hier in der Pressekonferenz, glaube ich, vor dem Spiel bei Werder auch angesprochen worden ist von meinem Kollegen Florian Zenger auf diese auch Nürnberger Schwierigkeiten mit Dreierketten. Und dann sagt er, ja, aber es gibt eben in dieser, man muss gucken, wer in dieser Liga mit Dreierkette, mit defensiver Dreierkette spielt. Und das sind dann halt auch eher die Mannschaften, die oben stehen. Es sind nicht so viele, deshalb ist das auch wieder ein bisschen einzuordnen, dass wenn halt Werder und Schalke irgendwie mit Dreierketten daherkommen, dann ist das was anderes, als hättest du gegen Sandhausen oder Aue oder sowas verloren, weil die mit Dreierkette spielen, was sie nicht tun.
Ja, okay, da kommt es natürlich auch nochmal auf die Qualität an.
Genau,
exakt. Was ist da eigentlich in den Ketten vorhanden und wie harmonieren dann auch die Ketten miteinander? Ja, ja. Und da würde ich auch eher denen, die oben stehen, das ein bisschen mehr zusprechen, dass sie das können.
Ja.
Okay. Also, ich sag mal so, Dreierkette, Grundausrichtung ist wahrscheinlich defensiv, logischerweise, dass dann halt so eine Art Fünferkette gebildet wird.
Ja.
Und offensiv dann halt eine Dreierkette und dann geht's quasi über die Außen los. Da sind dann ja natürlich auch immer die Außenverteidiger halt, die dann hochdrücken und hochpressen. Ja. Ne? Also das ist ja bei uns immer so eine Mischung aus Dreierkette und hohes Pressing halt, wo wir dann auch Probleme haben. Genau.
Ist bei euch wie gesagt, nicht zu viel Sorgen machen. Die Nürnberger sind gebrochen. Die kommen traurig ans Millerntor, deshalb seid freundlich zu ihnen. Holt euch die drei Punkte und dann...
Du bist auch sicherlich auch da, oder?
Nee, ich tatsächlich nicht. Mein
Kollege okay.
Uli Dickmeier, ja. Darf hinfahren, der war schon so lange nicht mehr am Millerntor und wollte unbedingt.
Dem durfte ich auch schon mal reden und dann kam Corona.
Ah, okay.
Ja, beziehungsweise nee, erst kam also Corona und dann durfte ich wieder mit ihm reden, weil wir dann okay. wieder, dass das dann wieder losging und er war im Stadion mit 10 anderen PressevertreterInnen.
Ja.
Und genau. Dann erinnere ich mich nur. Okay, sag nochmal ganz kurz, wie ist denn das bei euch? Ich glaube, bei euch ist gar nicht so viel mit Verletzungen oder gesperrt ist auch niemand, glaube ich, bei euch, ne?
Nee, das ja. ist wirklich sehr entspannt.
Da haben wir zwei größere Baustellen,
in dem
Hartl und Irvine fehlen.
Ja.
Beide ja irgendwie auf der Achterposition, beziehungsweise Irvine ja auch gerade dann als Sechser, wenn Smith und Arimu und so weiter, wenn die nicht da sind, der das auch sehr gut macht als Sechser. Da weiß ich gar nicht, was mir mehr Schmerzen bereitet, dass er auf der Sechs nicht dabei ist oder auf der Acht. Also auf jeden Fall ist er nicht dabei. Und insofern ist das wirklich ein herber Rückschlag, dass das jetzt, die schieben ihre fünfte gelbe Karte schon seit Wochen irgendwie vor sich hin. Genauso wie Chiré, der ja auch immer noch dann demnächst ausfallen kann, weil er auch schon 4 gelbe Karten hat. Insofern bin ich mal gespannt, was da bei uns, wie Schulz und seine Groß drauf reagieren werden.
Ja, ein großartiger Podcast übrigens, den ihr mit Schulz da produziert habt.
Liebe Grüße an Tim, Debbie und Mike.
Ja, ja.
Also genau.
Wirklich sehr schön. Habe ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen mir angehört und
war
begeistert. Also dieser Preis bei den goldenen
Bloggern,
genau. Vollkommen verdient.
Ja, da haben wir uns auch sehr drüber gefreut.
Das glaube ich.
Gut, ich will noch einen Tipp von dir haben. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es ein Unentschieden so gar nicht weiterbringt. Ne?
Nee.
Keinen von uns.
Nee. Dann tippe ich auf Unentschieden. 2-2.
Vier Ecken. Vier Ecken, ein Elfer.
Vier Ecken, und ein verschossener Elfer von irgendeiner der beiden Mannschaften in der Nachspielzeit.
Du sagst 2-2?
Ja.
Gut. Ich muss ja irgendwas ändern, damit es bei uns erfolgreich wird. Ich sag, ihr gewinnt 3-1. Und macht aus
Selbstbewusstsein.
Pass auf. Und ihr macht aus zwei eigenen Ecken, macht ihr 2 Tore gegen uns.
Nee, okay. Damit wird es komplett unrealistisch.
Aber, ah, super. So, ja. So, genau so geht's. Genauso wie ich mir andere Socken anziehen werde Freitag und ein anderes T-Shirt und alles Mögliche. gut, ich sag 3-1 für Nürnberg.
Okay.
Siehste. Du sagst 2-2. Kann ich schon mal einen Bon hier, kannst du dann mit Bobby am nächsten Montag besprechen.
Ja, freue ich mich drauf.
Gut, ja dann, Fadi, du bist nicht in Hamburg, du bist am Fernsehen, ich bin da, Bobby wird auch im Stadion sein, insofern ja. Ja, dann sprecht ihr einfach nächste Woche. Ich danke dir auf jeden Fall für heute Abend, hat wie immer Spaß gemacht mit dir.
Mir auch, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und hatte ich schon gesagt, Bier ist auf dem Weg?
Ja, Bier ist auf dem Weg, ich wollte mich eigentlich beschweren, weil mir Bier versprochen wurde und es kam nix, täglich renne ich zum Briefkasten und kein Bier ist da, wobei das wahrscheinlich nicht in den Briefkasten passen würde.
Aber ja, muss immer erst einmal liefern, also jetzt so und jetzt ja. mache ich einmal den Knopf. Ne?
Und dann kommt es morgen wahrscheinlich mit Express-Lieferung oder so.
So sieht's aus.
Ich gucke mal, ob es bis zum Spiel da ist und dann
perfekt.
Ich während des Spiels vielleicht eins mal trinken.
Alles klar. Fadi, vielen Dank. Wir hören uns irgendwann wieder.
Machen wir. Ne? Freue ich mich drauf.
Und den HörerInnen wünsche ich eine schöne Woche, ein schönes Heimspiel am Freitag und dann viel Spaß mit Bobby und Fadi in der nächsten Woche zum NDS Forza. Bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie, und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.